Bremen 2 Gesprächszeit.
Kaum eine Berufsgruppe ist derzeit so gefragt wie Pflegerinnen und Pfleger. Über kaum eine Berufsgruppe wird so viel geredet. Der Grund trägt den Namen Corona. Thies Sprenger ist ausgebildeter Pfleger. Gelernt hat er den Job in Kiel, er lebt aber mittlerweile in Bremen. Und auch wenn seine Wohnung nur wenige Kilometer Luftlinie von diesem Studio entfernt ist, so ist er doch dort geblieben. Stay home, Sie wissen schon. Hallo, Herr Sprenger.
Hallo.
Wann haben Sie denn eigentlich das erste Mal gedacht, von wegen Corona, wow, da kommt aber ordentlich was auf uns zugerollt?
Puh, ehrlich gesagt, ich glaube, das kam erst vor maximal irgendwie 3 Wochen, als ich selber kurzzeitig in der Schweiz war und dort schon schärfere Maßnahmen herrschten als hier. Da habe ich das erste Mal so den Kontakt gehabt, dachte, okay, it's serious, es wird ernst.
Aber da dann nicht in der Funktion des Pflegers oder auch in der Schweiz?
Nein, ich war gerade dort auf einer Fotoreise und habe dort ja auch Pflegerinnen interviewt.
Was nämlich Ihr zweites Standbein ist, das Fotografieren, darüber werden wir nachher auch sprechen. Pflege in Deutschland, jetzt in der Corona-Krise, aber auch ganz generell unser Thema heute in der Gesprächszeit. Wir werden sehr persönliche Eindrücke hören von einem jungen Mann, der sich trotz der Widrigkeiten für genau diesen Job entschieden, aber mittlerweile auch eben einen zusätzlichen Blick auf die Branche gefunden hat. Stichwort Fotografie. Mein Name ist Martin Busch. Schönen guten Tag. Deutschland in den Fängen eines Virus, das die Lunge krank macht und durchaus eine tödliche Erkrankung hervorrufen kann. Das Frühjahr 2020 ist geprägt von Corona und Covid-19. Das Virus, das auf einem chinesischen Wildtiermarkt wohl erstmals auf einen Menschen übergesprungen ist, diktiert das Geschehen, das Öffentliche und das in Kliniken und Pflegeheimen ebenso. Unser heutiger Gast, Thies Sprenger, ist auch Fotograf, dazu später mehr, aber er ist eben auch Pfleger, aktuell auf Abruf, immer wenn die Zeitarbeitsfirma sich meldet. Herr Sprenger, in diesen Zeiten müsste Ihr Telefon doch rund um die Uhr klingeln.
Ja, eigentlich schon. Ich arbeite eigentlich in der Teilzeit und habe mich jetzt für den Monaten bzw. für die Monate der Covid-Epidemie für mehr Zeit gemeldet, also tatsächlich für einen Vollzeitjob. Allerdings warte ich tatsächlich im Moment noch auf einen Einsatz.
Mhm. Und der kann dann überall sein oder nur in Bremen?
Per se ist mein Radius über Bremen und 50 Kilometer drumherum. Meine Firma hat mehrere Zweigstellen und da könnte ich theoretisch auch woanders arbeiten. Aber bisher ist da auch kein Bedarf angemeldet
worden. Okay, das überrascht ein bisschen. Was hören Sie denn von Kolleginnen und Kollegen? Leiden die im Moment mehr als sonst? Ein Zuckerschlecken war der Job vorher ja auch nicht.
Ja, in der Tat. Also wenn ich von Kolleginnen und Kollegen aus dem Süden Deutschlands höre, haben wir ein starkes Kontrastprogramm im Gegensatz zu hier. Dort schlägt der Personalmangel schon, der vorher schon bestand, weiterhin rein. Also das ist zusätzlich noch der Mangel an Schutzausrüstung ist deutlich zu spüren, sodass teilweise Privatunternehmen Spenden vornehmen und beispielsweise Motorradhelme spenden, Intensivstationen.
Okay. Dann laufen Pfleger laufen dann mit einem Motorradhelm rum bei der Arbeit?
Sozusagen, ja.
Fehlt es denn auch jetzt an Zeit? Das ist ja ein ganz wesentlicher Faktor, über den wir auch noch ausführlicher reden müssen. Auch jetzt speziell im Kampf gegen diese Epidemie, fehlt es da auch an Zeit im Umgang mit den Patienten?
Von den Kollegen, die ich jetzt hier in Bremen gesprochen habe, war es eher so, dass man sehr viel Zeit hatte. Aber trotzdem sind letztendlich zu wenig Menschen dort.
Ja, zu wenig Menschen, zu wenig Ausstattung, aber ausnahmsweise mal genügend Zeit.
Genau, theoretisch schon. Also wie gesagt, selber habe ich noch auf keiner Corona-Station gearbeitet. Das heißt, da kann ich mich jetzt nur noch auf Aussagen von einigen KollegInnen verlassen. Eine speziell, die arbeitet in der Nähe von Frankfurt und die klagt eigentlich hauptsächlich darüber, dass schon einige Kollegen positiv getestet wurden und trotzdem weiterarbeiten müssen.
Okay, also dieses Weiterarbeiten trotz Infektion, das ist hier in Bremen ja ausgeschlossen worden, jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Klinikum links der Weser. Haben Sie als jemand, der diesen Job auch gemacht hat und macht, damit gerechnet, dass das passiert mit dem Infizieren?
Ja, auf jeden Fall. Alleine durch verantwortungslose Handeln der Mitbürger, die im Vorwege schon Materialien aus Kliniken gestohlen haben, der Fakt, dass der Großteil der Schutzmaterialien aus dem Zulieferungsland China stammt und wir da mit Zuläufen, Engpässen zu rechnen hatten, diese Materialien dann teilweise weggeschlossen werden mussten und dann auch über die Nutzzeit hinaus benutzt werden mussten und dann nicht mehr den entsprechenden Schutz liefern können, war das vorherzusehen, ja. Also dazu braucht man keine Kristallkugel.
Von wegen Unvernunft, haben Sie da in den letzten Wochen irgendwelche Geschichten gehört, dass Kolleginnen und Kollegen berichtet haben, dass die Menschen eben die Vorgaben nicht befolgen, was vielleicht auch Besuchszeiten betrifft oder das Betreten von Pflegeheimen?
Ja, tatsächlich habe ich da von einer Kollegin aus Kiel gehört, die dort in einer onkologischen Station tätig ist, die berichtete, dass sich immer wieder Angehörige, also wirklich buchstäblich Hintereingänge gesucht haben, um den Security-Menschen auszuweichen und sich dann irgendwie auf eine Station zu schummeln und wurden dann aber meistens dann doch erwischt oder beim Betreten dann wieder verwiesen, was aber meistens nicht lange gehalten hat. Das hört man wirklich auch bundesweit.
Gut, das macht es natürlich noch schwieriger, ne? Das Bekämpfen dieser Epidemie. Thies Springer ist heute unser Gast in der Gesprächszeit, Pfleger und auch Fotograf. Und er sitzt nicht hier im Studio, obwohl er in Bremen lebt. Corona ist schuld, dass er von zu Hause zugeschaltet ist. Die Gesprächszeit auf Bremen 2 in Zeiten von Corona mit Thies Springer, uns aus seiner Wohnung zugeschaltet. Herr Springer, Sie haben mal gesagt, wenn das Flugpersonal streikt, dann kann man nicht in den Urlaub, aber wenn Sie und Ihre Kollegen streiken, dann sterben Menschen. Warum spiegelt sich diese Bedeutung von Pflegerinnen und Pflegern nicht in den Rahmenbedingungen des Jobs wider?
Ja, das ist wahrlich eine gute Frage. Also viel der Hauptfaktor ist natürlich die Einsparung der Stellen, die über die Jahre stattgefunden hat, Privatisierung der Kliniken und dass letztendlich Gesundheit als Geschäftsmodell gefahren wird. Und zusätzlich, ich weiß nicht, ob es einen Imagewandel gab, wie Krankenpflegefachpersonen über die Jahre angesehen waren. Aber wenn ich mir überlege, wie mein eigener Blick auf die Pflege vor meinem, ich habe einen Zivildienst gemacht 2010 nach meinem Abitur und davor hätte ich mir es auch nie vorstellen können, in die Pflege zu gehen. Und alleine, weil man ein Bild in der Gesellschaft vorfindet von unserem Beruf, der sich hauptsächlich halt irgendwie aufs Waschen, aufs Satt und Sauber fokussiert und dass man bestimmte Einblicke in unsere weiteren Arbeiten überhaupt nicht berücksichtigt und damit auch glaube ich, einfach die Verantwortung, die wir für die Gesellschaft haben, für die Patienten, Patientinnen haben, die ist halt auch einfach nicht so deutlich sichtbar wie beispielsweise bei einem Flugbegleiter, der wirklich auch, dessen Arbeit direkt präsent ist und für viele einfach offensichtlicher.
Tja, und in einem angenehmen Umfeld, ne?
Genau, auf jeden Fall.
Pflegekräfte in Krankenhäusern verdienen in der Regel besser als Pflegerinnen und Pfleger in Altenheimen. Und in der ambulanten Pflege, da ist die Bezahlung wohl am schlechtesten. Ist diese Hierarchisierung angemessen?
Ich denke nicht, auf keinen Fall. Also sind es irgendwie unterschiedliche Arbeitsfelder. Nee, also in meinen Augen ist es nicht gerechtfertigt.
Sie selber waren bislang ausschließlich in Kliniken tätig, oder?
Ja, ich war hauptsächlich auch in großen Kliniken tätig, also in Kiel, in der Uniklinik, wo ich gelernt habe. Ich habe in Köln gearbeitet, in Hamburg und jetzt hier in Bremen war ich auch häufig hier in Bremen-Mitte eingesetzt.
Und das waren alles staatliche, öffentliche Krankenhäuser?
Ja, genau.
Und meinen Sie, dass man da auch einen gravierenden Unterschied wahrnehmen kann beziehungsweise muss als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, ob nun öffentlich oder privat?
Wie meinen Sie das genau?
Ja, dass in privaten Einrichtungen die Arbeitsbedingungen schlechter sind. Kann man das generell sagen?
Es spiegelt sich in den Aussagen der Mitarbeiter schon wieder und über. Ich halte generell eigentlich nicht viel von Gerüchten oder Vorurteilen. Wenn einigen Kliniken so etwas vorauseilt und man dann Angestellte fragt, dann merkt man schon, ja, es wird bestimmt, einiges wird besser gefördert, aber letztendlich ist es auch eigentlich hauptsächlich Augenwischerei.
Wissen Sie von anderen Ländern, die mit ihren Pflegekräften pfleglicher umgehen, wo die Wertschätzung größer ist als in Deutschland?
Ja. Ich habe Kontakt zu Menschen, die in Luxemburg arbeiten, zu Menschen, die in der Schweiz arbeiten, Gerade jetzt kürzlich habe ich welche kennengelernt und dort ist es nicht nur, jetzt zum Beispiel Luxemburg, monetär ganz anders aufgestellt. Da reden wir beispielsweise von einem Bruttoeinstiegsgehalt von über 4.000 Euro, von 4.200 Euro als wirklich als Berufseinsteiger. Jetzt muss man natürlich bei Luxemburg noch dazu rechnen, die haben
Lebenshaltungskosten vielleicht auch höher, ne?
erstens das, aber andererseits gibt es dort auch einen sehr, sehr geringen Steuersatz. Das heißt, davon gehen jetzt roundabout 200, 300 Euro maximal ab, während bei uns allein durch die Steuern schon fast die Hälfte des Gehaltes an den Staat geht, sozusagen, ja.
Und bei dem selten
Und
eine 4, glaube ich, vorne steht, oder?
sehr selten, ja. Das stimmt allerdings, ja. Genau, und in der Schweiz ist es dann natürlich mit den Lebenserhaltungskosten, wie Sie auch schon sagten, dann deutlich angepasst. Aber dennoch belegen auch einige Studien auch, dass man trotzdem dort über dem Durchschnitt, über dem Schweizer Durchschnitt bezahlt wird. In Deutschland ist es natürlich je nach Klinik, aber im Großteil eher unter dem Durchschnitt bezahlt.
Bayerns Ministerpräsident Söder hat jetzt den Pflegenden 500 € Bonus wegen der extremen Belastung durch Corona zugesagt. Was denken Sie darüber? Das ist ja wohl das Mindeste oder feiner Zug?
Also erstmal ist es, sagt man natürlich, okay, es ist besser als gar nichts. Es ist eine nette Geste, ohne Frage. Ich habe Angst davor, dass es dass es einfach bei dieser Geste bleibt, dass es eine Geste des, ja, wie sagt man, ja, eine Art Maulkorb ist, den man versucht, den Pflegekräften anzulegen. Oder ein Zuckerbonbon, das man gibt. So, jetzt ist es aber gut. Jetzt hört bitte auf zu meckern. Ihr habt ja euren Bonus. Und mal gucken, wie es nach Corona weitergeht. Aber ja, erstmal habt ihr jetzt euer Geld. Und das natürlich ist schon sehr kritisch zu sehen. Ohne Frage, es ist eine Aufmerksamkeit. Aber man muss einfach sich darauf fokussieren oder davon nicht ablenken lassen und wirklich in den Dialog treten, in den wichtigen Dialog zu schauen, wie kann die Zukunft nach Corona aussehen.
Die Pflege, ein anstrengender Job und jetzt in diesen Zeiten wegen der Pandemie natürlich noch mal zusätzlich. Musik tut dann immer gut und die gibt's jetzt auch hier auf Bremen 2. Sie hören Bremen 2 mit der Gesprächszeit. Heute mit einem Pfleger hier aus Bremen, noch jung an Jahren, wird dieses Jahr 30, Thies Sprenger. Und er ist nicht hier im Studio, obwohl es nicht weit wäre, sondern aus hygienischen Gründen, Kontaktbeschränkungen, Sie wissen es, sitzt er zu Hause und ist uns zugeschaltet mit einer App, was technisch alles möglich ist. Herr Sprenger, Sie können mich nach wie vor hören.
Ja.
Sehr gut.
Sehr gut.
Wieso sind Sie überhaupt Pfleger geworden?
Die Begeisterung für den Beruf hat mich zuerst gepackt, als ich damals in Zivildienst war. Ich komme gebürtig aus Itzehoe, da wurde ich dann in eine Notaufnahme eingesetzt und habe da das erste Mal gesehen, wow, das ist ein super verantwortungsvoller Beruf, den ihr macht. Also krass, hätte ich nicht gedacht. Ich habe dann ein kleines Jahr sozusagen nicht Auszeit gemacht, sondern ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und habe gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Mir hat die Arbeit mit den Menschen unglaublich viel Freude gebracht, weil ich habe danach, muss ich auch sagen, ich habe nach dem Zivildienst ein Praktikum gemacht auf derselben Station. Ja, das war einfach genau das hat mich eigentlich gepackt, weil ich mag die Arbeit mit den Menschen, die direkte Reaktion, das Feedback, was man für seine eigene Arbeit erhält und einfach auch die Tatsache, dass man so von den Menschen so akzeptiert wird, wie man ist. Ich musste mich nie verstellen. Genau, das war eigentlich der Moment, wo es Klick gemacht hat.
Es soll ja auch jemand in der Klinik zu Ihnen gesagt haben, so einen guten Praktikanten wie dich hatten wir noch nie. Das
Ja.
war sicherlich auch ein Leckerli, was die Entscheidung vielleicht ein bisschen beeinflusst hat.
Ja, definitiv, definitiv. Es ist wirklich eine unglaubliche Wertschätzung, ja.
Was haben Kumpel und Eltern gesagt, als sie gesagt haben, so, ich mache eine Ausbildung zum Pfleger?
Ja, also ich hatte nie negative Stimmen irgendwie gehört, also aus meinem Umkreis, sondern eher das, was ich auch jetzt in den Jahren weiterhin immer gehört habe, das ist ach, ja, krass, das könnte ich nicht. Das könnte ich wirklich nicht. Und dann versuche ich immer einzugreifen und zu sagen, gut, in meiner Privatkleidung, ohne Handschuhe, ohne alles, ohne ein spezielles professionelles Setting, weiß ich auch nicht, ob ich das könnte. Dann würde ich auch davor stehen und sagen, Wenn es für euch irgendwie eine Berührungsängste sind, die durch Ekel kausalisiert sind, ja, kann ich verstehen. Aber wir haben ganz viele Methoden natürlich auch damit, um damit umzugehen. Und wie gesagt, auch das professionelle Setting, Schutzkleidung, Arbeitskleidung hilft dabei sehr viel.
Ja, also Ihr Umfeld hat teilweise gesagt, Hut ab, das könnte ich nicht. Sie selbst sind aber mittlerweile auch zu dem Punkt gekommen, bei dem Sie sagen, das bis ans Ende meiner Berufszeit, Vollzeit, kann ich auch nicht mehr und machen das auch nicht mehr. Wieso in erster Linie diese Zäsur?
Weil ich habe bereits schon in der Ausbildung gemerkt, dass mir einfach Ruhezeiten für Familie, Freunde, Hobbys einfach gefehlt haben. So habe ich mich dann einfach wirklich entschieden, unter finanziellen Einbußen dann in die Teilzeit zu gehen und habe dann im Umkehrschluss gemerkt, ich gehe viel motivierter in die Arbeit. Ich bin wieder mit Freude am Beruf, mit meinem Idealismus, den ich dann nicht verloren habe. Ich bin nicht so schnell frustriert oder es bilden sich keine Aggression oder so, Stress auch nicht, sondern ich habe
Aggression
einen.
mangels Kraft dann wahrscheinlich, oder irgendwann?
Genau, also dass ich einfach rauskomme und dachte so, wow, ich habe einfach keinen Ausgleich mehr. Ja.
Wie waren denn eigentlich so Arbeitszeiten? Wie muss man sich das vorstellen? Wird man da, das sind ja Schichten, wird man da eine Woche am Stück meinetwegen nur tags und dann eine Woche nur früh und eine Woche nur Nacht oder so eingesetzt? Oder springt das hin und her?
Eher zweites, genau. Es springt eher hin und her. Also es ist nicht selten, dass man sogenannte Spätfrühwechsel macht. Das heißt, man hat um 21:30 Uhr, 21:45 Uhr Feierabend, fährt nach Hause, schläft bis um 5 oder 4:30 und muss dann um 6 schon wieder auf der Station sein.
Ist das legitim? Von wegen Ruhezeiten?
Es wird ja, also es jein. Also man kann als Mitarbeiter Formulare unterschreiben, dass man es akzeptiert. Wenn man es nicht akzeptiert, dann beginnt für einen dann der Dienst am Folgetag entweder endet er am Vortag früher, also dann irgendwie um 8, oder am Folgetag beginnt er irgendwie um 6:30 Uhr oder um 7 Uhr.
Aber diese wechselnden Arbeitszeiten, die machen einen matschig, ne? Das kenne ich auch aus meiner langen Zeit in der Nachrichtenredaktion.
Ja, ohne Frage.
So, und nun haben Sie mittlerweile sich gesagt, weniger in der Pflege arbeiten und dafür aber mehr fotografieren. Ist allerdings eine Tätigkeit, die Sie durchaus auch in diesem Feld ausüben, ne? In diesem Umfeld.
Ja, genau.
Was genau machen Sie? Also, Sie haben ein Projekt sich ausgedacht, das heißt die Gesichter der Pflege. Erzählen Sie mal.
Genau, das Projekt habe ich 2018 ins Leben gerufen, um für mich ein Bindeglied zu finden zwischen meinen beiden Leidenschaften und gleichzeitig meinen Kolleginnen und Kollegen das Gesicht zu geben, was sie verdienen und der Gesellschaft zu zeigen, was der Pflegenotstand mit den Menschen hinter den Kitteln, hinter den Krankenhauswänden anrichtet. Genau, und dazu habe ich diverse Aufrufe gestartet in den sozialen Medien und bin dann durch die Republik gereist in meiner Freizeit und habe dann die Menschen getroffen, mich mit ihnen unterhalten, ihnen dann die Möglichkeit gegeben, diese Gedanken nochmal zu reflektieren und dann zu verschriftlichen. Und das habe ich dann ja eins zu eins übernommen. Die Fotos wurden dann auf der Plattform Instagram dann veröffentlicht, plus deren Text, den sie mir verfasst haben. Und so kam das dann ja letztendlich nach und nach ins Rollen, um den Menschen halt eine Plattform zu bieten, sich auszutauschen, mit mir auszutauschen, sich zu vernetzen und auch das Gefühl zu vermitteln, dass man in diesem Notstand einfach auch nicht alleine ist.
Und über dieses Projekt reden wir gleich noch ein bisschen weiter in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Thies Sprenger ist unser Gast in der Gesprächszeit, fotografierender Pfleger, pflegender Fotograf, wie auch immer, mittlerweile in Bremen lebend. Er hat ein Projekt ins Leben gerufen in den sozialen Medien, die Gesichter der Pflege, sprich er porträtiert Kolleginnen und Kollegen Land auf Land ab. Herr Sprenger, Gibt es da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner, wo Sie sagen, also es springt vielleicht nicht aus den Fotos, aber aus dem, was die Frauen und Männer berichten, gibt es da eindeutige Parallelen, was die beruflichen Erfahrungen betrifft?
Ja, einige. Ich habe mich natürlich erstmal damit auseinandergesetzt, wie die Menschen mit dem Pflegenotstand, vom Pflegenotstand überhaupt betroffen sind, was sie denken, was das System am Laufen hält und was sie verändern würden. Und die Aussagen haben sich tatsächlich sehr viel überschnitten. Hauptsächlich ging es darum, dass wir teilweise selbst dieses System einfach am Laufen halten, indem wir natürlich aus Verantwortung und Ja, hauptsächlich aus Verantwortung zu uns, zu unseren Kollegen, zu der Gesellschaft, jede Personengruppe nicht hängen lassen, was uns natürlich emotional erpressbar macht. So, und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum viel Veränderungen an bestimmten Punkten stagniert, nicht weiterkommt, weil es auch teilweise Rückhalt aus den eigenen Reihen fehlt. Genau, und dazu kommt halt dann der Mangel an eine planbare Freizeit steht schon über den Gehaltswünschen. Also, dass man wirklich frei hat, wenn man frei hat und auch krank sein kann, krank sein darf, ohne beispielsweise dann im Nachhinein ein auf der Station auch komisch angeguckt zu werden. Auch sowas passiert. Ja.
Sie haben eine Frau porträtiert, das war Ihre frühere Praxisanleiterin, so heißt es, aus Kiel dann, ne?
Genau.
Die seit über 35 Jahren in der Pflege tätig ist und es keinen einzigen Tag bereut hat. Muss man ein bisschen masochistisch veranlagt sein, um das so zu sehen?
in meinen Augen ja. Doch, also ich denke schon. Also das so gern, wie gesagt, ich liebe den Beruf auch. Oder habe ihn noch mehr lieben gelernt über die Ausbildungszeit und habe gemerkt, wie persönlich er mich einfach auf so vielen Ebenen weitergebracht hat. Aber trotzdem, ja, also ich sagen wir mal so, ich denke mal, dass die ersten 20 Jahre ihres Berufsdaseins sehr, sehr viel Spaß gebracht haben. Man hatte genug Leute dort, man hatte genug Zeit für die Patienten und konnte sich voll und ganz um sie kümmern und seinem Idealismus gerecht werden oder ihrem Idealismus gerecht werden. Und ich denke, dass es dann in den letzten 15 Jahren dann dementsprechend bergab gegangen ist. Und dann bewundere ich tatsächlich dieses. Ja,
weil es immer mehr um ökonomische Aspekte geht wahrscheinlich, ne?
Korrekt, ja.
Ja, nun gibt es die konzertierte Aktion Pflege von drei Ministerien in Berlin. Der Bundesgesundheitsminister geht vorne weg. Denken Sie, Jens Spahn wird so richtig was bewegen?
Er ist zumindest der Erste, der der Personengruppe der Pflegenden irgendwie das Gefühl vermittelt, dass es etwas getan wird. Ich habe es jetzt von einigen Stationsleitungen gehört, dass es trotzdem immer noch an bürokratischen Hürden, an finanziellen Hürden dennoch scheitert. Und die Attraktivität des Berufs halt immer noch sehr viele Menschen davon abhält, auch wieder zurückzugehen oder die Arbeitsbedingungen, die sie davon zurückhalten, in die Pflege zurückzugehen.
Was ja unter anderem dazu geführt hat, dass wir jetzt in den vergangenen Jahren auch vielfach Kräfte aus anderen Ländern bekommen haben in der Branche. Wissen Sie, ob es häufig Sprachprobleme gibt, die Arbeit mit den Patienten erschweren?
Ich muss tatsächlich ehrlich sagen, es ist weniger die Arbeit mit den Patienten. Auch da gibt es das ein oder andere Kommunikationsproblem, aber an sich redet. Also hat man ja keine tiefergehenden Gespräche mit den Patienten. Mhm. Wo es eher zu Schwierigkeiten kommt, ist es wirklich in den Dienstübergaben, in Informationsvermittlungen generell, dass man da schauen muss, dass auch wirklich wichtige Dinge auch wirklich auch gegenseitig verstanden werden. Wenn die Kollegen sich an den Informationen an uns richten oder andersrum. Genau, also das ist, finde ich, sogar noch fast ein wichtigerer Knackpunkt, der zu Schwierigkeiten führt.
Sollte der Bereich der Pflege komplett in Händen des Staates sein?
Es ist eine Debatte, die ich auch mit meiner Community, also mit den Leuten, über die sozialen Netzwerke vernetzt bin, geführt habe. Und es führt teilweise dazu, ich habe gefragt, macht es Sinn, die Pflege zu verbeamten? Und ich glaube, Es birgt viele Vorteile, aber auch einfach Nachteile der Auswahl des Krankenhauses, der Auswahl der, dass auch die Tatsache, dass man das dann wirklich gar nicht gestreikt werden darf, hat auch zu Negativstimmen geführt. Aber es waren auch sehr viele positive Aspekte dabei, die sagten, ja, diese Privatisierung, die dazu geführt hat, dass dieser starke Mangel herrscht, das könnte auf jeden Fall umgangen werden.
Und müsste sich was an der Art der Ausbildung ändern? Ich glaube, Sie haben irgendwo mal das Wort akademisch fallen lassen.
Ja, also uns umgebend ist es ja durchaus üblich, dass Pflegekräfte eine akademische Ausbildung erhalten. Ich sehe es positiv. Ich sehe es daran, dass wir dann auch auf Augenhöhe mit den anderen Berufsgruppen agieren können. Beispielsweise das Hebammenwesen ist jetzt auch akademisiert worden. Von Kollegen wird es immer noch als kritisch gesehen. Sie sagen, ja, ist dann unser Wissen dann nicht mehr wert genug? Dann sage ich, na, doch, natürlich, die Erfahrung steht natürlich über allem. Aber ein Pflege und Medizin ist einfach ein Feld in der Gesellschaft, was so viel schnellen Wandel, mit so viel schnellem Wandel einhergeht, dass man einfach seine Handlungsweisen einfach auch wirklich, ja, evidenzbasiert auch hinterfragen sollte. Und nur so ein echter Fortschritt und ein Vorteil für den Patienten entstehen kann, meines Erachtens nach.
Würde natürlich der Arbeitgeberseite irgendwie an Flexibilität nehmen, ne?
Ja, vielleicht auch den einen oder anderen Machtstrang sozusagen auch, ja, oder an einer gewissen Ausübung, weil es auch mehr Autonomie auch mit einhergeht, denke ich.
Und was denken Sie über das Ziel einer flächendeckenden Tarifbindung? Im Moment sind es, glaube ich, gerade mal 20% aus Ihrer Berufsgruppe, ne, die nach Tarif bezahlt werden.
Ja, halte ich für sinnvoll. Also gerade auch was den bestehenden Unterschied zwischen den alten und den neuen Bundesländern angeht. Also ich denke, dass auch das ist durchaus, ja, sollte man einführen.
Glauben Sie denn, die Corona-Krise wird irgendwie auch einen Anteil daran haben, dass sich nachhaltig was zum Besseren verändert?
Es ist die Hoffnung, die wir haben. Es ist der wirklich der letzte Silberstreif am Horizont, wo wir sagen, ja, das. Wir hoffen, dass die Gesellschaft aufwacht und die Wichtigkeit erkennt. Andererseits gab es so viele Krisen, für die, nachdem die Medienaufmerksamkeit nicht mehr gegeben war, auch in den Köpfen der Leute verschwunden war, weil sie letztendlich, und ich denke mir, das wird nach Corona auch erstmal so sein, die Leute werden erstmal dankbar sein, sie können rausgehen, können Familie treffen, Freunde treffen, und da gerät es ganz schnell in Vergessenheit, wer sie durch diese Krise hauptsächlich mitbegleitet hat.
Und wenn Sie irgendwann gut vom Fotografieren leben können, werden Sie sich dann komplett von der Pflege verabschieden?
Nein, ich würde auch nicht auf 70% Fotografie gehen, 30% Pflege. Das ist, nee, das ist einfach ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Also es ist für mich eine, wenn ich nach den Konditionen mich bezahlen lassen würde, die in der Fotografie üblich sind, auch unter Kollegen üblich sind, die dort bezahlt werden, ja, ich wär ein reicher Mann.
Aber das Lachen oder der ausgesprochene Dank eines Menschen, um den man sich kümmert in der Pflege, wiegt offensichtlich auch sehr schwer, ne?
Ja, klar. Also diese Dankbarkeit, die ist wirklich dann nicht in Geld oder Schokolade auszudrücken. Eine Aussage eines Patienten, die mich wirklich berührt hat, war: Oh, es ist schön, dass Sie wieder da sind. Und in diesem Satz steckt einfach so viel Dankbarkeit, so viel Wertschätzung und Anerkennung. Und mir denke, ja, das ist wieder ein Grund, warum ich hier in die Klinik reinkomme und warum ich hier gerne hingehe und mit den Menschen arbeite. Wenn ich mir dann natürlich anschaue, die Verantwortung, die ich habe, wenn ich ein Medikament gebe, wenn ich an bestimmten Zugängen herumwurschtel, Verbände wechsle oder mit immunsupprimierten Krebspatienten agiere und dann rausgehe und schaue, wow, so werde ich vergütet dafür, für diese Verantwortung, die ich da trage, weil de facto kann ich bei jedem Fehler, den ich mache, kann es das Leben des Patienten kosten. Und das muss sich die Gesellschaft einfach vor Augen führen. Ein Banker kostet es Geld, wenn er einen Fehler macht. Aber es sterben nicht in unmittelbarer Folge, würde kein Mensch sterben.
Richtig, und bei einem Radiomoderator auch nicht.
Korrekt, ja.
Knapp 1,2 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland im Bereich Pflege. Ihr Job wird immer wichtiger, weil unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten noch mehr Alte haben wird als bislang, trotz der langsam steigenden Geburtenquote. Die Corona-Epidemie hat diese Berufsgruppe wieder mehr in den Fokus gerückt. Das freut auch Thies Sprenger, der sich auch als Fotograf für die Belange seiner Kolleginnen und Kollegen stark macht. Herr Sprenger, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Auch wenn wir uns Corona-bedingt nur gehört und nicht gesehen haben. Hat Spaß gemacht. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Martin Busch. Tschüss.
Bremen 2. Gesprächszeit.